Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, wir wollen heute wieder weitermachen mit der Waffenrüstung. Heute kommen wir zum siebten und letzten Teil, nämlich zum Gebet. Man kann lange darüber diskutieren, ob das Gebet zur Waffenrüstung dazugehört. Paulus zählt es nicht mehr zur Symbolsprache dazu. Aber eines gilt auf jeden Fall, wir brauchen das Gebet, gerade auch in unserem geistlichen Kampf. Und genau das soll heute unser Thema sein, das Gebet im geistlichen Kampf. Wir wollen dann eine kurze Bilanz ziehen, was wir bisher hatten, und dann werden wir heute drei Fragen haben. Erstens, wie oft sollen wir beten? Also die Frage nach der Zeit, nach dem Zeitaspekt. Zweitens, wie sollen wir beten? Also die Art und Weise des Gebetes. Und drittens, für wen sollen wir beten? Zuerst wollen wir wieder den Abschnitt lesen im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Und wir werden uns dann auf die Verse 18 bis 20 konzentrieren. Also Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Wir hören das Wort Gottes. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die Anschläge des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen könnt und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt in Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Zusätzlich zu all diesem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und ergreift den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für welches ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Liebe Gemeinde, wir wollen kurz noch Bilanz ziehen, was wir bisher hatten. Wir wollen uns ganz kurz an diesem Abschnitt entlanghangeln, bevor wir dann auf das Gebet kommen. Also wir haben in Vers 10 gehört, Paulus sagt, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Also Paulus sagt, wir brauchen wirklich die ganze Waffenrüstung. Wir brauchen wirklich alles. Das heißt, alles, was Paulus dann aufzählt, ab Vers 14, das gehört unbedingt dazu. Wir können auf nichts verzichten. Paulus nennt dann auch den Grund, warum wir die Waffenrüstung brauchen in Vers 11, damit wir standhalten können gegen die Anschläge des Teufels. Wir haben also einen Feind und dieser Feind greift uns an. Dann in Vers 12 hat Paulus das noch ein bisschen genauer erklärt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Also wir haben es mit unsichtbaren Feinden zu tun. Wir haben es mit Feinden zu tun, die wir nicht sehen können. Und dann in Vers 13 wiederholt Paulus sich nochmal, zieht die ganze Waffenrüstung an. Dann bringt er wieder einen Grund, damit ihr nämlich, an diesem bösen Tag widerstehen könnt, wenn nicht der Teufel angreift. Und dann zählt Paulus das auf, ab Vers 14, und er fängt ja sehr überraschend an. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du eine Waffenrüstung dir vorstellst oder einen Soldat. Woran denkt man als erstes? Wahrscheinlich an das Schwert oder an den Schild oder an den Helm oder an den Brustpanzer. Und Paulus fängt hier an in Vers 14 mit dem Gürtel. Umgürtet. Und er sagt, was er damit meint. Er meint damit die Wahrheit. Darum ging es in der ersten Predigt. Man kann diesen Punkt eigentlich gar nicht genug betonen. Denn wenn man auf der falschen Seite kämpft, wenn man auf der Seite der Lüge kämpft, dann ist eigentlich alles schon verloren. Das ist zum Beispiel bei den ISIS-Kämpfern. Das sind wirkliche Kämpfer, die haben sehr, sehr gute Waffen. Sie bringen Menschen um, sie sprengen sich in die Luft, sie versuchen einen islamischen Staat aufzubauen. Ihr Problem ist, sie kämpfen nicht für die Wahrheit, sie kämpfen nicht für Gott, sondern sie kämpfen für die Lüge. Sie kämpfen für den Teufel. Sie sind keine Kinder Gottes, sondern sie sind Kinder des Teufels. Sie stehen auf der falschen Seite. Wenn eines wichtig ist in diesem geistlichen Kampf, dann ist es, dass wir für die Wahrheit kämpfen. Und dann kommt Paulus zum Brustpanzer. Da geht es um die Gerechtigkeit, dass wir uns nämlich, wenn wir angegriffen werden, dass wir Schutz haben. Also wenn Zweifel kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Versuchungen kommen, dass wir dann wissen, dass wir gerecht sind. Nicht in uns selbst, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Und diese vollkommene Gerechtigkeit, die hat Jesus Christus für uns erworben, indem er für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und diese vollkommene Gerechtigkeit, die hat uns Gott angerechnet, durch diesen Schild in Vers 16, also durch den Glauben an das Evangelium, dadurch sind wir vollkommen gerecht. Gott hat uns freigesprochen. Wir sündigen natürlich immer noch, wir verlieren immer noch in diesem Kampf, aber wir können wissen, egal was passiert, egal wie groß unsere Zweifel sind, uns kann letztendlich nichts mehr passieren. Diese Gerechtigkeit, die Gott uns zugesprochen hat, die werden wir nicht mehr verlieren können. Da sind wir auch schon dann beim Helm des Heils in Vers 17. Dieses Heil, das ist unwiderruflich, denn Gott ist ein Gott der Wahrheit. Gott kann nicht lügen, Gott hält seine Versprechungen. Und diese gute Nachricht, die wir glauben dürfen, die wir aus Gnade glauben dürfen, die sollen wir weitergeben. Das war in Vers 15, das waren diese Stiefel, dass wir die Bereitschaft haben, das anderen Leuten auch zu erzählen. Und woher wir das alles wissen? Wir wissen es durch das Schwert in Vers 17, also 17b, nämlich durch das Wort Gottes. Und dann in Vers 18 kommt Paulus zum Gebet. Er schreibt, dass wir alle Zeit beten sollen und dass wir in aller Ausdauer beten sollen. Und es gibt ein sehr schönes Gleichnis, wo das deutlich wird, was das heißt. Also wie man sich das vorstellen kann, dass man in Ausdauer beten soll. Das ist das Gleichnis vom ungerechten Richter in Lukas 18. Jesus hat dieses Gleichnis deswegen erzählt, um uns genau das zu verdeutlichen, dass wir im Gebet nicht nachlässig werden. Da war ja diese Witwe und diese Witwe hatte einen Rechtsstreit. Diese Witwe, die war im Recht und sie wollte das Recht bekommen, aber der Richter wollte ihr kein Recht geben, weil er gottlos war. Das sagt er sogar von sich selbst interessanterweise. Ein gottloser Richter, der dieser Witwe kein Recht geben wird. Und am Ende macht der Richter eine hochinteressante Aussage in Lukas 18. Da sagt er, wenn ich auch Gott nicht fürchte, das sagt er von sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch dieser Witwe Recht geben, weil sich die Beweislage geändert hat, weil der Druck der Presse so groß geworden ist und weil mein Chef Stress macht. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, weil mir diese Witwe Mühe macht, weil sie mich plagt. Manche übersetzen auch, weil sie mir vielleicht noch ins Gesicht schlägt. Das ist der einzige Grund. Also der Richter sagt, diese Witwe nervt mich, ich habe keine Lust mehr, ich gebe ihr jetzt einfach recht. Ob sie jetzt recht hat, ist mir egal, ich will einfach, dass sie mich nicht mehr nervt. Das ist der einzige Grund, warum der Richter ihr Recht spricht. Und Jesus sagt dann, wenn schon ein ungerechter Richter sich überreden lässt, wenn man so hartnäckig vorgeht, wie wird es dann erst bei Gott sein? Denn Gott ist ja wirklich gerecht. Jesus sagt dann, Gott aber wird da nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und dann sagt Jesus noch was, das wird oft dann vergessen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, wird er auch diesen Glauben finden auf Erden. Da wir dazu aufgefordert werden, dass wir in Ausdauer beten sollen, zeigt uns dieser Vers, dass wir es nötig haben, dass wir diese Ermahnung nötig haben. Es geht hier also darum, dass das Gebet regelmäßig ist. David schreibt im Psalm 55, abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Abends, morgens und mittags. Wenn Paulus hier schreibt, dass wir zu jeder Zeit beten sollen, dann darf man das nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht darum, dass wir jede Sekunde beten sollen, dass wir nichts anderes mehr machen sollen. Sondern es geht um die Regelmäßigkeit. Es geht darum, dass wir hartnäckig sind. Es geht darum, dass wir nicht aufgeben. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Dadurch können wir Gott nicht beeindrucken, indem wir möglichst lange beten, indem wir möglichst viele Worte machen. Wir haben sogar eine Warnung im Predigerbuch, Prediger 5. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Was ist jetzt die praktische Konsequenz? Deswegen seien deine Worte wenige. In den Sprüchen wird auch erklärt, warum. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Jesus hat mal gesagt, dass wir uns für jedes unnütze Wort verantworten müssen vor dem Endgericht. Für jedes unnütze Wort. Wie viel mehr gilt das für das Gebet, wenn wir direkt zu Gott reden? Wenn wir beten, sollen wir Gott fürchten, wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben und wir sollen uns klar machen, zu wem wir da reden. Es geht hier darum, dass das Gebet ein Langstreckenlauf ist. Es soll unsere Lebenseinstellung sein. Wir sollen regelmäßig beten und wir sollen nicht aufgeben. Jetzt ist die Frage, ja, was zeichnet so ein Gebet aus? Wie sollen wir beten? Das ist unsere zweite Frage. In welcher Art und Weise sollen wir beten? Paulus schreibt in Vers 18, dass wir im Geist beten sollen. Paulus meint hier nicht unseren Geist im Sinne von, dass er unseren Verstand meint. Natürlich sollen wir, wenn wir beten, unseren Verstand gebrauchen. Es geht ja auch gar nicht anders. Also wenn wir beten, müssen wir natürlich denken. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das heißt, auch wenn man redet, muss man ja denken. Das ist etwas, was schon rein technisch nicht möglich ist. Man kann gar nicht beten, ohne zu denken. Paulus geht es hier um mehr. Paulus geht es darum, dass wir im Heiligen Geist beten sollen. Jetzt ist die Frage, was meint er damit, im Heiligen Geist zu beten? Eines setzt Paulus hier auf jeden Fall voraus. Wenn man im Heiligen Geist beten will, dann muss man natürlich den Heiligen Geist erstmal haben. Das ist erstmal sehr banal, aber es ist trotzdem wichtig. Man muss den Heiligen Geist haben. Und den Heiligen Geist hat man nur, wenn man Christ ist, also wenn man an das Evangelium glaubt. Jeder, der den Heiligen Geist hat, der ist Christ. Und jeder, der Christ ist, der hat auch den Heiligen Geist. Das heißt, alle, die keine Christen sind, die haben den Heiligen Geist nicht. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Christ. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass man den Heiligen Geist hat. Das heißt, wie gesagt, dass man an das Evangelium glaubt. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus selbst Gott ist, also dass Jesus vollkommen ist, ohne Sünde, dass er unser Retter ist, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist, dass er lebendig wurde. Wer das nicht glaubt, der hat den Heiligen Geist nicht. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Muslime. Die Muslime leugnen ausdrücklich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Johannes schreibt dazu, 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Die Muslime leugnen den Sohn und damit haben sie auch den Vater nicht. Das heißt, die Muslime, wenn sie beten, dann beten sie nicht zum einzig wahren Gott, sondern sie beten zu einem Fantasiegott, den sie Allah nennen. Also sie beten letztendlich zu einem Götzen. Und das kann nach außen hin sehr beeindruckend aussehen, wenn ein Moslem 5-mal am Tag betet, wenn er das in aller Ausdauer tut, besser vielleicht als wir alle zusammen, wenn er mehr Disziplin hat als wir, dann mag das sehr beeindruckend sein. Aber das Problem ist, er betet nicht in der richtigen Art und Weise. Er verehrt nicht den Heiligen, den Ewigen, den Dreieinigen, den ewig wahren Gott, den Schöpfers des Himmels und der Erde. Der Moslem ist nicht jemand, der sich Gott unterwirft, was das Wort ja eigentlich wörtlich bedeutet, sondern er ist jemand, der sich dem Teufel unterwirft. Das kann auch niemanden überraschen. Johannes bezeichnet uns als Christen als die Kinder Gottes im 1. Johannesbrief. Und die Nichtchristen bezeichnet er als die Kinder des Teufels. Das heißt also, um beim Moslem zu bleiben, wenn der Moslem betet, dann ist es immer falsch. Er betet immer falsch, weil er ein Sklave des Teufels ist. Das soll uns natürlich jetzt nicht arrogant machen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir stolz darauf sein sollen, dass wir Christen sind, dass wir meinen, dass wir was Besseres sind, dass wir uns was darauf einbilden. Wenn wir das machen würden, dann haben wir nicht verstanden, was Gnade bedeutet. Wenn Gott uns nicht gnädig gewesen wäre, wenn Gott uns den christlichen Glauben nicht geschenkt hätte, dann wären wir noch in unseren Sünden, dann wären unsere Sünden nicht vergeben und dann wären wir auch noch Sklaven des Teufels. Und dann würden wir vielleicht auch für die ISIS kämpfen, dann würden wir vielleicht auch Menschen umbringen, dann würden wir uns vielleicht selbst in die Luft sprengen. Der einzige Grund, warum wir das nicht machen, ist Gnade. Es ist reine Gnade, dass wir das nicht tun, weil Gott uns davor bewahrt, weil wir seine Kinder sind, weil wir seine Sklaven und seine Kinder sind und nicht Sklaven des Teufels. Und darauf können wir uns nicht einbilden. Aber wir sehen eben auch, wie ernst dieses Thema ist. Wenn wir über das Gebet nachdenken, dann dürfen wir uns eben nicht vom Äußeren blenden lassen. Man kann viel darüber reden, wie wichtig das ist, dass wir mehr beten, dass wir regelmäßiger beten. Und das ist auch wichtig, aber wir müssen auch darüber reden, wie wir beten sollen, in welcher Art und Weise. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wir haben es eben schon gehört, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf der falschen Seite kämpft, als wenn man auf der falschen Seite steht. Und weil dieses Thema so unendlich wichtig ist, soll uns das Beispiel der Muslime nicht stolz machen, sondern es soll uns abschrecken. Es soll dazu führen, dass wir Gott noch mehr fürchten, dass wir umso dankbarer sind, dass wir aus reiner Gnade seine Kinder sein dürfen. Jesus hat das mal in der Bergpredigt gesagt. Da zitiert er Leute am Tag des Gerichts, die zu ihm sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinen Namen viele Wunder getan? Das ist doch beeindruckend, oder? Dämonen ausgetrieben, Wunder getan, geweissagt. Man fragt sich, was die jetzt für eine Belohnung kriegen werden. Wahrscheinlich eine sehr hohe Belohnung. Und da sagt Jesus zu ihnen, ich habe euch nie gekannt, Weicht von mir, ihr Übeltäter. Es gibt keine schlimmere Aussage, die ein Mensch hören könnte. Ich habe euch nie gekannt. Wie dankbar dürfen wir dafür sein, dass Gott uns kennt und dass wir im Buch des Lebens stehen dürfen. Aber natürlich ist die Frage jetzt noch nicht beantwortet, was es heißt, im Geist zu beten. Wir haben also jetzt gesehen, was es heißt, nicht im Geist zu beten. Aber wie sollen wir als Christen jetzt im Geist beten? Was ist damit gemeint? Dazu müssen wir uns anschauen, wie der Heilige Geist ist, was ihn auszeichnet. Und das Wichtigste ist, dass wir sehen, dass der Heilige Geist Gott ist. Der Heilige Geist ist eine Person, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und wir haben das in der allerersten Predigt gehört, als es um den Gürtel ging. Gott ist Wahrheit und es ist keine Lüge in ihm. Und der Heilige Geist selbst ist auch die Wahrheit. Das zeichnet den Heiligen Geist auch aus, dass er die Wahrheit ist. Das heißt, im Heiligen Geist zu beten, heißt zwangsläufig, in der Wahrheit zu beten. Wir denken da an ein Gespräch, was Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen geführt hat. Da hat Jesus nämlich gesagt, Johannes 4, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und Jesus wiederholt es dann nochmal, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also wir sehen eines ganz deutlich, der Geist und die Wahrheit hängen untrennbar miteinander zusammen. Man kann das niemals trennen. Wie gesagt, im Geist zu beten heißt, in der Wahrheit zu beten. Du betest dann im Heiligen Geist, wenn du in der Wahrheit betest. Ja, aber woher wissen wir, ob wir in der Wahrheit beten? Wie erkennen wir die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Paulus schreibt es in Vers 17 in unserem Abschnitt. Und er greift den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Wir haben es schon gehört, Gott ist die Wahrheit. Und weil Gott die Wahrheit ist, ist auch sein Wort die Wahrheit. Wenn wir also wissen wollen, was die Wahrheit ist, was es heißt, in der Wahrheit zu beten, müssen wir gucken, was in seinem Wort steht. Aber diese Wahrheit können wir nur erkennen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist. Denn natürlich könnte auch ein Nichtchrist die Bibel lesen. Er könnte sie auswendig lernen. Er könnte sie besser kennen als wir alle zusammen. Aber das alleine nützt ihm nichts. Er braucht auch den Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist kann uns zu Christen machen. Nur der Heilige Geist kann uns den Glauben schenken. Das heißt, wenn man das Wort liest oder wenn man das Wort hört, braucht man den Geist. Dass wir als Christen das glauben, was im Wort Gottes steht, das liegt daran, weil uns der Heilige Geist diesen Glauben geschenkt hat. Und deswegen, um es nochmal zu wiederholen, können wir uns natürlich auf diesen Glauben nichts einbilden. Wir haben ihn ja geschenkt bekommen. Es war kein Lohn, wir haben uns das nicht verdient, sondern es war ein Geschenk. Das heißt, ohne den Heiligen Geist geht nichts. Ohne den Heiligen Geist könnten wir keine Christen sein. Der Heilige Geist ist absolut unverzichtbar. Und auch gerade in unserem Kampf und unserem Gebet geht das, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Aber wenn der Heilige Geist uns etwas zeigt, wenn der Heilige Geist uns etwas deutlich macht, dann ist es immer auf das Wort gegründet. Der Heilige Geist wird uns niemals etwas zeigen, was außerhalb der Bibel ist. Der Heilige Geist führt uns immer ohne Ausnahme zum Wort, zur Bibel. Also um zur Frage zurückzukommen, was heißt es nun, im Geist zu beten? Wie geht das, indem ich gucke, was wortgemäß ist? Und ein ganz gutes Beispiel für so ein Gebet, für ein Gebet im Geist in der Idealform, ist das Gebet, was wir gleich noch gemeinsam beten werden, nämlich das Unser Vater. Es ist das Wortgebet schlechthin. Aber natürlich, um es nochmal zu wiederholen, Natürlich könnte es auch ein Nichtchrist mitsprechen, er könnte es auswendig mitsprechen. Wir müssen es natürlich auch glauben, was wir da beten. Und das schenkt uns der Heilige Geist. Wenn wir vom Wort Gottes reden, dann meinen wir natürlich den Inhalt. Wir wissen natürlich, dass das unser Vater im biblischen Urtext nicht auf Deutsch steht, sondern auf Griechisch. Deswegen übersetzen wir es auch, damit wir es richtig verstehen. Paulus sagt das in 1. Korinther 14, wo es um die Sprachenrede geht. Da sagt er, wie soll der, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, wie soll der das Amen sagen zu deiner Danksagung, wenn er nicht versteht, was du sagst? Das heißt, wenn das Gebet in einer Sprache ist, die ich nicht verstehe, dann kann ich am Ende natürlich nicht Amen sagen. Denn wenn ich Amen sage, dann stimme ich zu. Dann sage ich, ja, so soll es sein. Also muss ich es verstehen. Deswegen geht es um den Inhalt des Wortes. Wir glauben also nicht, dass es eine magische Sprache gibt, dass Griechisch oder Hebräisch irgendwelche heiligen Sprachen wären, sondern wir glauben, dass es um den Inhalt geht. Jetzt ist es aber kein Geheimnis, dass viele Christen das anders sehen und dass vielen Christen das nicht ausreicht. Viele Christen würden sagen, ja, also natürlich brauchen wir das Wort Gottes, klar, ohne das Wort Gottes können wir den geistlichen Kampf nicht führen. Aber ist es wirklich nur das Wort? Soll wirklich alles nur auf das Wort gegründet sein? Sogar unsere Gebete? Viele Christen wollen mehr haben. Sie wollen ein Mehr haben. Was dieses Mehr ist, können viele nicht in Worte fassen, weil sie sagen, das ist es gerade, wir wollen ja über das Wort hinausgehen, deswegen können wir gar nicht sagen, was es eigentlich ist. Aber eigentlich reicht uns das Wort nicht. Wir haben nichts gegen die Bibel. Wir haben nichts gegen das Wort Gottes. Wir glauben, dass das Wort Gottes irrtumslos ist, dass es unfehlbar ist, dass es keine Widersprüche in der Bibel gibt. Wir glauben es, dass die Bibel zuverlässig ist. Aber wir wollen doch noch ein bisschen mehr haben als nur das Wort. Und das ist die Streitfrage, gilt wirklich sola scriptura, also allein die Schrift, dass wir unseren Kampf, unser Gebet, unser Gottesdienst, unsere Predigt allein auf das Wort Gottes ausrichten? Oder sollen wir auch nicht nur uns allein auf die Bibel ausrichten, sondern auch auf etwas anderes? Und viele sehen ein Gegensatz oder ein Spannungsverhältnis auf der einen Seite zwischen dem Wort Gottes und auf der anderen Seite zwischen dem Heiligen Geist. Sie sagen, wir wollen voll werden vom Wort Gottes und wir wollen auch voll werden vom Heiligen Geist. Das sind die entscheidenden Worte, und auch. Dagegen steht die richtige Sichtweise, die lautet, wir werden voll vom Heiligen Geist, wir werden erfüllt vom Heiligen Geist, nur dadurch, indem wir voll werden durch das Wort Gottes. Und natürlich, indem wir das Wort Gottes glauben, was wiederum nur der Heilige Geist schenkt. Das sind zwei Dinge, die man nicht trennen kann. Wir haben es eben schon gehört, man kann nicht an Gott den Vater glauben, ohne auch an Gott den Sohn zu glauben. Genauso gut kann man nicht an Gott den Sohn glauben, ohne auch an Gott den Vater zu glauben. Das geht gar nicht. Wer nicht an den Sohn glaubt, der glaubt damit auch nicht an den Vater. Also das Problem der Muslime ist jetzt nicht, dass sie zwar an Gott glauben, aber den Sohn Jesus Christus zu wenig betonen. Das Problem der Muslime ist, dass sie überhaupt nicht an den wahren, richtigen Gott glauben. Man kann den Vater und den Sohn nicht auseinanderreißen. Wer den Vater ehrt, der ehrt auch den Sohn, und wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Und dann nehmen wir ein anderes Beispiel, um es noch mehr zu verdeutlichen. Es gab mal eine gotteslästerliche Bibelübersetzung. Und es gab sehr viel Streit darüber. Und hat einer gesagt, es gibt zwei Gruppen. Es gibt die Bibeltreuen und es gibt die Jesustreuen. Das heißt, die Bibeltreuen, die nehmen die Bibel wichtig und das ist auch okay. Aber die Bibeltreuen, die haben ein Problem. Sie übertreiben es nämlich. Das heißt, sie fallen von der einen Seite vom Pferd und das Problem ist, sie sind nicht Jesustreu genug. Das heißt, natürlich müssen wir die Bibel auch, natürlich können wir nicht ganz auf die Bibel verzichten, Aber die Bibeltreuen sollen nicht vergessen, dass sie auch Jesus treu sein sollen. Und wir sehen natürlich, dass das ein falscher Gegensatz ist, denn wenn man der Bibel nicht vertraut, wenn man die Bibel abwertet, dann wertet man natürlich auch Jesus ab. Denn alles, was wir über Jesus wissen, das wissen wir natürlich von dem Wort Gottes. Das heißt, wenn wir Jesus wichtiger nehmen wollen, wenn wir Jesus mehr betonen wollen, wenn wir Jesus mehr vertrauen wollen, dann müssen wir natürlich auch die Bibel wichtiger nehmen. Dann müssen wir natürlich auch der Bibel mehr vertrauen. Es gibt diesen Gegensatz nicht. Und so ist es auch mit dem Verhältnis der Bibel zwischen der Bibel und dem Heiligen Geist. Beides bedingt einander und beides ist untrennbar. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten, aber er wird uns nur im Wort Gottes leiten. Es ist nicht so, dass es beides Konkurrenten sind, sondern sie bedingen einander. Und das Wort Gottes wird uns niemals leiten, ohne dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden. Was heißt es also, im Heiligen Geist zu beten? Es heißt nichts anderes, als im Wort zu beten. Im Wort zu beten und im Wort zu glauben, nicht mehr und nicht weniger. Ja, das ist unser Kampf. Das Gebet gehört unverzichtbar zu unserem Kampf. Wie oft sollen wir beten? Wir sollen regelmäßig beten, wir sollen treu beten, wir sollen ausdauernd beten. Und wie sollen wir beten? Wir sollen im Geist und in der Wahrheit beten. Und was heißt das? Das heißt, dass wir allein auf das Wort, auf die Bibel gegründet sind. Das ist auch aus folgendem Grund noch sehr wichtig. Paulus sagt dann ebenfalls in Vers 18, dass wir wachen sollen. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck. Wir sollen wachsam sein. Paulus hatte ja in Vers 11 erklärt, dass wir die ganze Waffenrüstung brauchen, damit wir eben standhalten können gegen die Anschläge des Teufels. Er hat es in Vers 13 dann nochmal wiederholt. Er greift die ganze Waffenrüstung und dann die Begründung, damit ihr an diesem bösen Tag widerstehen könnt, wenn nämlich der Teufel angreift. Petrus bringt das auch sehr schön auf den Punkt. Er sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also wenn man sich das jetzt mal im Bilde vorstellt, wenn man natürlich schläft, dann kann einen der Löwe natürlich einfach fressen. Dann kann man natürlich nicht kämpfen, dann kann man nicht mit dem Löwen, kann man den Löwen nicht angreifen, da kann man auch nicht weglaufen. Man muss natürlich wach sein, um mit den Löwen kämpfen zu können. Und Paulus meint das hier im übertragenen Sinne, dass es unsere Lebenseinstellung ist. Wir sollen wachsam sein, wir sollen aufpassen, wir sollen auf der Hut sein. Jakobus schreibt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Nun ist aber das Problem in unserem geistlichen Kampf, dass sich der Teufel oft tarnt. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass sich der Teufel als Engel des Lichts verkleidet. Also der Teufel stellt sich nicht hin und sagt, hier, ich bin der Teufel, ich bin ganz böse und ich greife dich jetzt an. Sondern der Teufel sagt gar nicht oft, dass er der Teufel ist. Er stellt sich da als ein guter Engel zum Beispiel. Damit wir diese Angriffe des Teufels abwehren können, müssen wir also erstmal merken, dass uns der Teufel überhaupt angreift. Denn wenn wir das nicht merken, dann können wir natürlich gar nicht kämpfen. Und deswegen müssen wir prüfen. Paulus schreibt, prüfet alles und das Gute behaltet. Wir sollen alles prüfen. Und jetzt ist die Frage, wie prüfen wir? Was ist unsere Quelle? Und damit sind wir wieder beim Wort. Wir können letztendlich alles nur am Wort prüfen. Und zwar nur am Wort. Wenn wir darüber hinausgehen, dann wird es sehr fatal, dann wird es sehr gefährlich. Denn dann kann uns der Teufel nach Strich und Faden belügen, betrügen und verführen. Denn wenn wir über das Wort hinausgehen, wenn wir irgendwas anderes noch zusätzlich dazu nehmen, ja, dann haben wir irgendwelche anderen Quellen, dann kann das alles Mögliche sein. Dann kann das zum Beispiel die Rhetorik sein, also wie jemand redet. Da ist Paulus ja nicht so gut abgeschnitten. Aber wir lesen es im 2. Timotheusbrief. Da sind die Leute, wir haben es eben schon gehört, die suchen sich die Lehrer, weil es ihnen in den Ohren juckt oder damit die Lehrer ihnen in den Ohren kitzeln. Das sind ihr Lehrer, die extrem gut reden können und deswegen viele Leute verführen. Und es ist kein Geheimnis, dass es auch heute viele ihr Lehrer gibt, die extrem gut reden können und die extrem viele Christen verführen. Oder es kann die Tradition sein, es kann das Äußere sein, es kann die Sympathie sein, es kann das Bauchgefühl sein. Und das Problem ist dann, dass wir dann nicht mehr richtig kämpfen können. Und außerdem sehen wir auch nicht mehr, welchen Reichtum das Wort Gottes hat, gerade beim Gebet. Die Bibel sagt unglaublich viel zum Gebet. Da könnte man mehrere Vorträge zu halten. Auf jeden Fall sagt sie uns alles zum Gebet, was wir brauchen. Wir sind nicht auf andere Quellen angewiesen. Wir lesen zum Beispiel, dass der Heilige Geist uns hilft, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Römer 8, Vers 26. Dass er für uns eintritt in unaussprechlichen Seufzern. Das ist eine Ermutigung. Oder zum Beispiel, dass wir haben es in der ersten Schriftlesung schon gehört, dass wir überall beten sollen und dürfen. Das Gebet ist nicht an einen Ort gebunden. Gott hört uns überall, egal wo wir sind. Wir lesen in den Sprüchen, dass Gott Freude am Gebet hat, wenn es aufrichtig ist. Wir lesen über die verschiedenen Arten der Gebete, von Dankgebeten, Bittgebeten, Lobgebeten, Bekenntnissen, Sündenbekenntnis. Wir lesen von Verheißungen des Gebetes, dass wir belohnt werden, wenn es ein heimliches, privates Gebet ist. Man könnte jetzt noch viel aufzählen, aber wir wollen zur dritten Frage kommen, nämlich zur Frage, für wen sollen wir beten? Paulus schreibt, wir sollen Fürbitte tun für alle Heiligen, also für alle Christen. Wir haben es schon in der ersten Schriftlesung gehört, dass wir für alle Menschen beten sollen, gerade für die Könige, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und sicheres Leben führen können. Und Paulus betont hier, dass wir füreinander beten sollen. Warum? Weil wir es nötig haben, weil wir in diesem Kampf stehen, weil wir einander brauchen. Und dann in Vers 19 wird es dann persönlich. Dann sagt Paulus sogar, bitte betet auch für mich. Wir müssen uns ja daran erinnern, dass Paulus im Gefängnis war, wo er diesen Brief geschrieben hat. Paulus sagt also auch, okay, auch ich habe es nötig, dass ihr für mich betet. Und dann nennt Paulus ein Gebetsanliegen. Man kann sich natürlich denken, was das für ein Gebetsanliegen sein wird. Stell dir vor, du bist im Gefängnis, in einem Kerker. Du kannst eine kurze SMS schreiben. Du schreibst, bitte betet für mich, und du kannst ein Gebetsanliegen nennen. Welches würdest du nehmen? Du würdest das Gebetsanliegen nennen, was dir am wichtigsten ist. Nämlich, bitte betet für mich, dass ich hier endlich rauskomme aus diesem Kerkerloch. Das Interessante ist, Paulus sagt was anderes. Er sagt nämlich, bitte betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, wenn man sich klar macht, wer das hier schreibt. Das schreibt der Apostel Paulus, einer der größten Theologen aller Zeiten, einer der größten Missionare aller Zeiten. Paulus hat 13 Briefe im Neuen Testament selbst geschrieben, also jeden zweiten Brief hat er selbst geschrieben oder diktiert. Paulus hat eine hervorragende Ausbildung gehabt, er war exzellent ausgebildet, er kannte sich besser in der Bibel aus als wir alle zusammen. Und dieser Mann sitzt im Gefängnis, es ist dunkel und es ist stickig, die Luft ist schlecht und Paulus sagt, bitte betet für mich, dass mir das Wort gegeben wird. Man könnte ja denken, also wenn einer das nicht nötig hat, dann ja wohl Paulus. Paulus kennt sich doch im FF, in der Bibel aus. Paulus hat es doch nicht nötig, dass er darum bitten muss, dass ihm das Wort gegeben wird. Aber Paulus, er hat immer noch nicht genug vom Wort Gottes. Sogar jetzt hier im Gefängnis. Und er sagt sogar, für was er das Wort braucht, was er damit machen will. Er sagt dann in Vers 19, damit, wenn ich meinen Mund öffne, damit ich mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt machen kann, für welches ich am Botschafter in Ketten bin, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Er sagt das gleich zweimal mit diesem freimütig. Also Paulus sagt, betet dafür, dass mir Mut gegeben wird. Das ist auch interessant, dass Paulus es auch für nötig hält, dass da, dass man dafür ihn beten soll. Also es ist wirklich beeindruckend, denn man kann nicht sagen, okay, Paulus hat das am Schreibtisch geschrieben, im Elfenbeinturm, sondern Paulus war wirklich ein Mann, der im Leben stand. Und hier im Gefängnis, in dieser Extremsituation, zeigt sich, aus welchem Holz Paulus wirklich geschnitzt ist. Wir werden gleich noch gemeinsam beten, dass uns das Brot gegeben wird. Wir brauchen das Brot, damit wir leben können. Jesus hat mal gesagt, als er vom Teufel versucht wurde, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Punkt. Von jedem Wort Gottes. Und im Psalm 119 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Paulus hat verstanden, was dieser Kampf bedeutet, worauf es wirklich ankommt. Und er hat verstanden, wie wunderbar dieses Wort ist, weil es das Wort Gottes ist, weil es vollkommen ist. Und weil wir nie genug von diesem Wort kriegen können, weil wir nie zu diesem Punkt kommen können, wo wir sagen können, jetzt weiß ich alles, jetzt kann ich nichts mehr dazu lernen. Wenn schon Paulus sagt, dass wir für ihn beten sollen, dass ihm das Wort gegeben wird, wie viel mehr haben wir das dann nötig, dass uns immer mehr das Wort gegeben wird? Deswegen lasst uns füreinander beten, dass uns das Wort Gottes immer wichtiger wird, dass es uns immer wertvoller wird, dass es uns immer kostbarer wird, dass wir darin lesen, dass wir darin forschen, dass wir darin immer mehr entdecken, damit wir es dann auch verkündigen können, in allem Mut, in allem Freimut. Gott helfe uns dabei. Amen.